Wie sind Sie denn als Kollektiv an die Geschichte dieser monumentalen Mahnmalsanlage herangegangen?
Ja, wir haben uns ausgehend von der Architektur und der Geschichte des Architektenkollektivs, also mit den Plänen, mit den Konstellationen, dem Entwurfsprozess angenähert, um den Blick nochmal gerade von dieser politischen Geschichte, die du gerade nochmal aufgerufen hast, auf diese Frage zu lenken, wie man mit diesen Orten umgegangen ist. Der Südhang des Ettersbergs, wo das Denkmal, das Mahnmal steht, ist nämlich auch ein großer Friedhof. Also es ist nicht einfach nur ein Ort für dieses Erinnerungszeichen, sondern es war in den 50er Jahren auch die Notwendigkeit da, mit diesem Ort als einer Begräbnisstätte umzugehen. Und uns hat interessiert, in welchen personalen Konstellationen dieses junge Architektenkollektiv an diesen Ort herangegangen ist. Wir haben das also sehr von der Seite des künstlerischen Entwerfens uns angeschaut und versucht nochmal diesen Prozess nachzuvollziehen und sind eben auch als Gruppe dort hineingegangen und haben mit ganz unterschiedlichen Interessen an diesem Projekt gearbeitet.
Was gibt es denn zu konstatieren über eben diesen Prozess? Wie wirkte das auf Sie jetzt auch 60 Jahre danach?
Es ist natürlich einerseits ein bisschen dem Geist der Zeit geschuldet, dass man im Kollektiv denkt und diese Aufgabe auch gleich als eine Gemeinschaftsaufgabe formuliert. Das war sehr interessant. Gleich der Wettbewerbsaufruf für Entwürfe zu diesem Mahnmal spricht davon, dass man in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitektur und Architekten dort tätig werden sollte. Und diese sechs jungen Männer, die damals Grenzgänger waren noch, die Mauer war ja noch nicht gebaut in den 50er Jahren, die haben sich eben so aus diesen verschiedenen Richtungen kommend zusammengefunden und dann eben bei einem ersten Wettbewerb schon sehr erfolgreich ihre Ideen präsentiert und dann in einem wirklich mehrjährigen Prozess, wo es immer wieder auch Einflussnahmen gab, was jetzt die politische Ausrichtung dieses Mahnmals angeht, dann gemeinsam an diesen Entwürfen gearbeitet. Und wir haben auch noch Interviews führen können mit zwei noch lebenden Architekten von damals, Hubert Mattes und Ludwig Leiters. Letzterer ist kürzlich auch verstorben. Und da wurde nochmal deutlich, dass sich die Entwerfer damals sehr stark als Einheit verstanden haben. Sie haben also ihre Pläne nicht namentlich gekennzeichnet oder sie haben sozusagen ein Gemeinschaftswerk geschaffen und es war nicht unbedingt wichtig, jetzt einzelne Aspekte auf ein Mitglied des Kollektivs zurückzuführen, sondern es stand ganz eindeutig der Gesamtausdruck dieses Entwurfs im Vordergrund.
Ein Gesamtausdruck des Mahnmals, der, denke ich, ziemlich fixiert ist. Die Besucherin, der Besucher soll diese Mahnmalsanlage von oben betreten, steigt dann eine gewundene Treppe herab, an der sich Reliefs befinden, die das Leiden im Konzentrationslager abzubilden versuchen. Und die ganze Anlage, es klang schon an, ist um große Massengräber angelegt, die in der Mahnmalsanlage dann in große Steinkreise gefasst werden. Der Besucher begibt sich dann auf einer sogenannten Straße der Nationen mit großen Feuerschalen weiter diesen Rundgang entlang, bis er dann zu einem Treppenaufstieg kommt, der in diesem großen Turm und dem Denkmal endet. Da gibt es also auch eine festgelegte Choreografie der Besichtigung, die eben auch mit einer festgelegten Aussage verbunden ist. Welche Aussage war das für euch? Was konntet ihr dort herausarbeiten?
Diese Denkdramaturgie folgt ja sozusagen der Lagergeschichte. Man fängt an mit dem Abstieg, der begleitet ist von Bildstelen mit Relief zur Lagergeschichte und Texten von Johannes R. Becher, die ursprünglich von Bertolt Brecht angefertigt werden sollten. Also das ist auch nochmal so ein Hinweis auf dieses ganze Netzwerk, was rund um dieses Mahnmal und diese Aufgabe sozusagen, diesen Erinnerungsort zu gestalten, bestanden hat. Man steigt hinab, dann sozusagen in die Gräber zu den Opfern des KZ Buchenwald und erlebt am Ende diesen Aufstieg zum Licht, zum Turm der Freiheit. Also am Ende dieser großen letzten Freitreppe steht ja auch der Turm, der Glockenturm, und man stößt dann auf diese Krämerplastik, die du auch eingangs so eindrücklich beschrieben hast. Das ist natürlich ja eine sehr didaktische Wegführung, und es geht auch um dieses politische Programm des antifaschistischen Kampfes, was sich dort vermitteln soll. Und die spannende Frage ist ja, ob man das heute dort auch noch so erlebt, also ob dieser Ort nur noch als ja ideologisch geprägt funktioniert oder ob wir dort nicht auch irgendwas anderes empfinden können. Also ist dieser Ort ein historisches Denkmal nur für die Zeit, in der er erstanden ist, oder kann das auch noch als ein ja Erinnerungsort funktionieren? Und daran würde sich auch die Frage anschließen, inwieweit die Gestalter damals eben doch auch sowas wie ein aufrichtiges Erinnerungsbedürfnis verspürt haben. Weshalb es uns auch wichtig war, neben der Ausstellung, die nochmal diesen architektonischen Prozess sozusagen anschaulich macht, auch sich mit dem Ort selber ganz stark auseinanderzusetzen und mal zu erkunden, was dort heute die Leute, die da hinkommen, noch erleben oder mit welchen Fragen sie da kommen.
Vielleicht als Frage an dich, Dominique, wie genau habt ihr denn quasi ja das heutige Erleben und die heutige Bewertung des Denkmals erforscht und wie stellt man sowas dann auch aus?
Ja, wir haben ja eine Zweiteilung im Stadtmuseum. Wir haben dort drei Räume. In dem ersten Raum versuchen wir ein bisschen die Geschichte der Entwicklung, der Entwurfsplanung darzulegen. Und der zweite Raum ist ein relativ leerer Raum, der offen steht für Besucher des Stadtmuseums, um sich dort in irgendeiner Form zu verorten. Also wir sehen das als Kreativraum, der unter dem Titel Mahnmal 2058 dort beschrieben ist. Wir haben dort ein Moodboard mit verschiedenen Aussagen zum Denkmal, wo Besucher sich auf eine sehr einfache Art und Weise einfach mit Punkten zu bestimmten Aussagen verorten können. Das sind Aussagen von bis zu das Mahnmal ist verschwunden, bis zu das Mahnmal sollte erhalten bleiben. Und ein weiteres Element ist so ein sogenannter Kreativtisch mit einem Entwurfsatelier, mit einem Textatelier und einem Zeichenatelier. Also wir haben schon gesehen, dass zur Eröffnung sich schon die ersten Besucher dort verortet haben mit Punkten an unserem Moodboard und auch schon mit ersten Aussagen zum Denkmal. Also es ist jetzt unsere Absicht, auch ein bisschen einzufangen, wie ist denn das Stimmungsbild in Weimar und Umgebung? Wie sind da die Tendenzen? Wollen wir diesen Ort oder den Turm oder auch die Ringgräber als historisches Denkmal erhalten? Und welche Rolle spielt Buchenwald als Erinnerungsort heute in der Gesellschaft? Also wir haben dort nichts vorgegeben, sondern es ging uns vielmehr darum, auch hier eine Stimmung einzufangen.
Es klang auch schon immer wieder an, dieses Buchenwald-Denkmal ist einfach auch ein Symbol für die DDR-Erinnerungskultur, für den sogenannten staatlichen Antifaschismus, in dem die Erinnerung an NS-Verbrechen auch immer Teil einer Selbstlegitimation der DDR war. Wie zeigt sich das denn, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Entstehungsprozess des Denkmals?
Ja, es gibt an unterschiedlichen Stellen in der Geschichte auch dieses Entwurfsprozesses Einflussnahmen, wo es zum Beispiel die Auseinandersetzung gibt zwischen der Häftlingsgruppe, die sich eben nach der Befreiung sehr bald auch international organisiert hat, um die Erinnerungen wachzuhalten und sozusagen den Faschismus mit Stumpf und Stiel auszurotten und für das nie wieder einzutreten. Und dann gibt es eben die Gruppe von Kommunisten und auch sozusagen Aufbauern der frühen DDR, die im Moskauer Exil verbracht haben und die in so eine gewisse Konkurrenz zueinander kommen. Und es dominieren dann irgendwann die Kräfte, die sozusagen die Linksvereinigung so ein bisschen abdrängen und dann die eigene Aussagen und das wirklich sehr stark kämpferische und auf die Zukunft im Sinne des Aufbaus der DDR gerichtete Narrativ dort verankern wollen. Also das sind immer so Punkte, die einem da begegnen, wenn man sich intensiv auch mit Archivquellen auseinandersetzt. Und dann natürlich während der Zeit der DDR die vielen öffentlichen und offiziellen Veranstaltungen, also Vereidigungen der Nationalen Volksarmee, die Jugendweihe und Veranstaltung der Pioniere und FDJ. Also es ist dann sozusagen ein sehr, ja, auch von den Massenorganisationen geprägter und genutzter Ort.
Und in dem staatlich organisierten Wettbewerb, den es gibt für das Denkmal am ehemaligen KZ Buchenwald, gibt es ja auch noch andere Entwürfe. Dann letztendlich wird realisiert dieser Entwurf des jungen Architektenkollektivs, der einen sehr traditionellen Denkmalsbegriff quasi hat und eben diese monumentalen Ausmaße mit klassischer Figurenskulptur. Es gab auch einen anderen Entwurf von Bertolt Brecht und Fritz Krämer, in dem ein großes Amphitheater-ähnliches Denkmal entstehen sollte. Vielleicht könnt ihr darüber noch ein bisschen erzählen, was es denn auch für andere Erinnerungskonzepte schon damals in den 50er Jahren gab.
Naja, also man muss sagen, dass sie alle eigentlich die große Geste und die Monumentalität gemeinsam hatten und sich dann letztlich auch nur in Nuancen unterscheiden. Also es gibt, das ist, ich würde mal sagen, das Gebaute, was wir dort heute noch vorfinden, ist vielleicht, sagen, die mittlere Größe dessen, was auch hätte gebaut werden können. Es gab auch einen Entwurf, der ja noch etwas raumgreifender auch den Hang mit einbezogen hätte. Also sie mögen sich doch unterschieden haben in einzelnen baulichen Elementen. Von den Vorgaben her sind aber alle davon ausgegangen, dass es eben eine Fassung dieser Gräber geben muss, die eben dort vorhanden waren und auch ein Feierplatz. Das war also eine Vorgabe auch der Wettbewerbsausschreibung. Und nun könnte man natürlich darüber spekulieren, dass ein Amphitheater vielleicht eine etwas andere Geste ist als so ein dramatisierter Aufstieg zu einem Glockenturm. Aber ja, also eine große Geste wäre es dort in jedem Fall geworden. Spannende ist eben tatsächlich, inwiefern heute wir mit solchen räumlichen und gebauten Gesten umgehen können und vielleicht mit einer Erinnerungskultur beleben, die sich in den letzten Jahrzehnten hier entwickelt hat, die auch individuelles und stilles Gedenken und Mahnen ermöglicht. Und das eben auszutesten oder danach zu fragen, inwiefern das so ein Ort noch vermag, das fanden wir auch ganz wichtig.
Und ihr versucht ja auch anzuknüpfen an einen Entstehungsprozess im Kollektiv. Eure Ausstellung heißt auch so Mahnmal im Kollektiv. Wo war denn euer Arbeitsprozess kollektiv und wieso knüpft ihr auch an ja so ein Arbeiten im Kollektiv?
Wir haben alle ganz unterschiedliche Interessen, uns mit dieser ja doch sehr komplexen Geschichte auseinanderzusetzen. Und haben versucht, diesen Interessen auch weitgehend erst einmal freien Lauf zu lassen und haben, glaube ich, dadurch einen ganz multiperspektivischen Blick auf diesen Ort und können das eben auch im Rahmen dieser relativ kleinen Ausstellung doch über einen Zeitraum von gut 2 Monaten mit einem sehr umfangreichen und vielfältigen Programm auch live neben der historischen Ausstellung, die es ja eben auch gibt dort oben im Rahmen der Gedenkstätte Buchenwald, auch Möglichkeiten gibt, dass Interessierte dort auf unterschiedlichen Ebenen einsteigen können und konfrontiert werden, natürlich mit den Fragen, die wir stellen und der Diskussion, die wir anstoßen wollen, aber eben auch Möglichkeiten haben, sich dort unterschiedlich in diesen Ort zu vertiefen und vielleicht auch einen eigenen Zugang dazu zu finden.
Einen eigenen Zugang zum Denkmal am KZ Buchenwald, am ehemaligen KZ Buchenwald, den die Ausstellung Mahnmal im Kollektiv schaffen soll. Ihr habt schon erwähnt, dass ihr quasi sehr offen daran geht, was jetzt 60 Jahre nach Entstehung des Denkmals mit diesem Denkmal passiert. Dennoch vielleicht die Frage an euch, wie seht ihr das perspektivisch? Was wird mit diesem Denkmal passieren?
Also wir haben jetzt als Kollektiv auch daran angeknüpft, zu arbeiten in der Tradition des Kollektivs und als Tanz- oder Performance-Kollektiv versucht da oben verschiedene neue Perspektiven zu finden, in Addition zu der baulich-räumlichen Komponente des Mahnmals, der geschichtlichen Beziehungen, die wir gerade auch besprochen haben wir einfach versucht, erstmal ganz simpel vor Ort zu sein die letzten Wochen und wirklich da zu sein, präsent am Mahnmal zu sein, darauf auch zu insistieren, 8 bis 10 Stunden pro Tag oben zu sein, also mit uns als Kollektiv, mit uns als Körpern, aber auch zu beobachten zum Beispiel, also den Raum zu beobachten, zu sehen, was die Leute mitbringen, wie sie dorthin kommen, wie sie sich erinnern, wie sie körperlich sich verhalten, wie sie laufen. Also es gibt wirklich da große Unterschiede, oder ob sie alleine kommen oder in großen Gruppen, ob sie verweilen. Also es gibt unendlich viele Raumbeobachtungen, die erstmal sehr spannend sind und die wir versucht haben zu sammeln und auch aufzunehmen in unserer eigenen Erfahrungsraum, um sozusagen das Mahnmal von einer ganz körperlichen, also als Körperraum erfahrbaren Situation zu schaffen oder für uns erfahrbar zu machen. Also Beobachtung ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich weiß nicht, ob Manuel noch ergänzen kann.
Ja, ich denke noch viel nach über, also wenn man dort oben ist oder im Mahnmal noch eine längere Zeit, die Räume außenrum werden sehr präsent. Man sieht die Natur, man sieht den Wald, man sieht die Gärtner dort arbeiten. Es gibt ein Pferd, das dort oben im Gärtnerhaus wohnt. Dieses Pferd zum Beispiel und die Gärtner, die gehen querfeldein. Die gehen nicht diese Inszenierung des Mahnmals, sondern gehen ihren eigenen Weg. Und ich glaube, das ist auch dann ein Ansatzpunkt von uns, nicht dieser Inszenierung zu folgen, sondern neue Wege dort zu finden, um auch in dieser großen Dimension an dem Bauwerk intime oder individuelle Orte zu finden.